Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Ich muss Ihnen heute am Ostermontag etwas bekennen. Ich darf es Ihnen bekennen. Vorgestern Abend in der Osternachtfeier war Jesus hier. Ich meine nicht die hohe Osterkerze, die so wunderbar, voll unsere Gemeinde zentriert, der Auferstandene, das Licht in unserer Mitte. Nein, Jesus kam in Gestalt einer Person. Ich glaube, es war mitten in der Predigt, Osternacht. Nachdem wir die Lesungen gehört hatten, beginnend von der Erschaffung der Welt bis hin zur Auferstehung Jesu. Festliches Gloria und Halleluja waren verklungen. Da kam von dieser Seite, von ihnen aus gesehen rechts, durch den Gang mit einem elektrischen Rollstuhl ganz langsam jemand gefahren. Die meisten konnten das nicht sehen. Eine Person, relativ warm verhüllt, mit dunkler Sonnenbrille. Seitlich vorne angelangt, schaute sie sich um. Ganz interessiert, gespannt. Das Kirchenschiff und besonders der Altarraum waren in Weihrauch gehüllt. Die vier Konzelebranten oben, die vielen Ministranten und wir alle sitzend in nicht gerade alltäglicher Aufmachung, Gewändern. Überall Blumen und Kerzen und die wertvollen Oberflächen der Altäre und der Leuchter schimmerten im Glanz. Ich saß links außen. Und genau hier, vor Beginn der Stufen, stoppte der Rollstuhl. Erst befürchtete ich, um Gottes Willen, jetzt kommt gleich irgendein Rufen: Jesus, ich lieb dich, oder gar: alles Kinderschänder da vorne. Alles schon erlebt. Aber kein Wort. Die ganze Zeit. Nur dieses Schauen. Durch die Brille. Die getönte. Und dadurch fuhr mich plötzlich der Gedanke, wenn jetzt Jesus inkognito nachschauen würde, was aus seiner Botschaft geworden ist, wie die Auferstehung wirkt heute noch. Und mir kamen Worte aus der Bergpredigt: selig die Armen, selig die Frieden stiften, selig die verfolgt werden, selig die Barmherzigen, die hungern nach Gerechtigkeit. Wer das Leben gewinnt, wird es verlieren. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt und Schwestern, das habt ihr mir getan. So Gedanken durcheilten meinen Kopf. Der Rollstuhl fuhr weiter in die Mitte, quasi zweite Station. Wieder schauen, still. Dann fuhr er weiter, rechts außen, schauen, und dann verschwand der Rollstuhl wieder durch dieses Seitenschiff. Ja, wenn Jesus an, Entschuldigung, ja, wenn Jesus an Ostern kommen würde, um nachzuschauen, was aus seiner Botschaft geworden ist, was würde er sehen? Wir in Michael, wir feiern die Auferstehung Jesu besonders festlich, katholisch, wie ich es von Kind an liebte und bis heute und immer lieben werde. In der Osternacht waren sogar 6 Weihrauchfässer. Gleichzeitig steht die Kirche in Deutschland vor einem Scherbenhaufen, mehr oder weniger strukturell wie inhaltlich. Nur knapp ein Fünftel der deutschen Bevölkerung glaubt, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. Ein Fünftel. Und ein Drittel der katholischen Kirchenmitglieder glaubt an die leibliche Auferstehung. Die Verkündigung kann viele Menschen nicht mehr überzeugen. tröstliche Worte nutzen sich ab mit der Zeit und sind in der Gefahr, umzuschlagen in Vertröstung, wenn sie keinen Bezug haben zur Alltagswelt der Menschen. Und das gilt im Besonderen für den Glauben an die Auferstehung. Und längst nicht erst seit der Infragestellung durch die vermeintlich ach so böse, säkulare, moderne unserer Zeit. Nein, bereits Päpste und Theologen der Renaissance beklagten, dass die Menschen bei all ihrer Bewunderung für die antike Kunst die Hoffnung auf das Jenseits vergessen würden. Renaissance, naja, die Päpste in jener Zeit. Ich wünsche mir an Ostern mehr von diesen zaghaften Zwischentönen. Wie in dem Lied, bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit. Gotteslob 325. Dass wir des Öfteren am Schluss der Spätmesse singen. Ein Lied, in dem Herz und Verstand schließlich zusammenfinden. Und hier trifft das menschliche Zweifeln, das so wichtig ist und ernst zu nehmen. Was haben wir für beängstigende Situationen? Hier trifft dieses Zweifeln auf göttliches Entgegenkommen. Weit war der Weg, wir flohen vor dem Kreuz, doch du Verlorener führtest uns bereits. Der Text in diesem Lied. Der Text versetzt uns in die Rolle der Emmausjünger, uns. Diese Erscheinungserzählung des heutigen Evangeliums halte ich für die besonders menschennahe Ostergeschichte. Weil sie das Leid nicht verleugnet, die Verzweiflung, Enttäuschung der Jünger und das Motiv der Sehnsucht und Hoffnung ins Zentrum stellt. Sie bleiben ja nicht da hocken, wo sie sind. Nein, sie machen sich auf ins für sie Ungewisse. Der eingangs erwähnte Mensch im Rollstuhl, vorgestern in der Osternacht, der mich so zum Nachdenken brachte über mein Christsein, über Kirche, über Jesus, war vielleicht eine Muslima, ich weiß es nicht, die sich verfahren hatte, in Anführungszeichen, mit dem Rollstuhl, der oder die einfach mal schauen wollte, was wir da machen, wo so viele Leute beisammen sind. Für uns Christen ist nach Ostern jeder Weg ein Emmausweg. Deine Wege, meine Wege. Und es wiederholt sich immer wieder die Erfahrung der beiden Jünger im Evangelium. Nicht immer ist es uns bewusst, dass es Jesus ist, der mit uns geht. Manchmal meinen wir ja, es ist Jesus und es ist doch nicht, wie vielleicht in meinen Assoziationen und Gedanken in der Osternacht. Nicht immer ist es Jesus, der uns anregt, uns dabei Leben und Welt zu beleuchten, aber auch unsere Vorstellung von Kirche, Glaube und Gott sind immer wieder zu hinterfragen und neu zu beleuchten. Die beiden Jünger müssen ganz neu anfangen mit ihrem Gottesbild. Aber Gott sei es gedankt, gibt es auch die Erfahrung des brennenden Herzens, des Spürens, dass in meiner unmittelbaren Nähe etwas ist, das größer ist als ich selber. Am Sonntag darf ich in meiner Heimat zum Beispiel ein Kind taufen. Es hat zwei Mütter. Und deshalb folgt Emmaus nicht zufällig auf Ostern. Nicht zufällig, es ist die logische Konsequenz um Emmaus auf Ostern. Und es ist zugleich der entlastende Gedanke, mit Ostern so umgehen zu können, dass es uns nicht überfordert, weil wir mit den Jüngern hineingenommen sind und uns resigniert zurücklässt, gerade angesichts der Umbrüche in Kirche und Gesellschaft. Ich behaupte ja, Ostern ohne Emmaus, das wäre wahrscheinlich zu groß für uns. Ostern im Licht von Emmaus ist machbar und erstrebenswert und lebenswert. Und wenn ich es als Christ annehmen kann, dass nun jeder meiner Wege ein Emmausweg ist, nie bin ich verlassen, nie tut sich keine Hoffnung auf, wenn ich glaube, er geht mit. Dann fängt es wirklich an, spannend zu werden im Leben und auch im Leben der Kirche. Er geht mit, ob wir ja, es wollen oder nicht, möchte ich fast sagen. Erzählen wir anderen davon, leben wir danach. Es geht, denn Jesus lebt. Amen.